ARD.
Liebeskummer. Ich glaube, ich hatte von Klasse 5 bis Klasse 9 einfach durchgehend Liebeskummer. Doch. Und du kennst es, du sitzt so irgendwie in der Klasse, du guckst dann rüber zu den Mädchen und dann guckt die zurück. Ich bin unfassbar rot geworden. Ich habe so auf den Boden geguckt und bei mir war echt das Problem, alle waren in die verliebt. Also ich glaube, alle Jungs in der Klasse, wahrscheinlich auch die meisten Mädchen, die stand aber tierisch auf Morten Harket. Das war der Sänger der Band Aha.
War der nicht viel zu alt für Sie?
Halt irgendwie hat man halt so in Klasse 6, glaube ich. Also habe ich mir jedenfalls sagen lassen. Aber wenn du dir auch so ein Poster anguckst, dann merkst du schon, gegen den hast du als 12-jähriger Typ einfach nie irgendeine Chance. Na, und dann hat die mir zum Geburtstag, dieses Mädchen, eine Single geschenkt, eben von diesem Lied, was wir gerade hören, Hunting High and Low. Und ich habe das den ganzen Tag gehört und ich bin immer trauriger geworden, immer trauriger. Und ich wusste, keine Chance, keine Chance, keine Chance. Aber das Lied war trotzdem irgendwie gut, oder?
Sophie, wenn ich Liebeskummer habe, dann höre ich gerne Whitney Houston, Greatest Love of All. Und manchmal braucht es auch einfach den langsamen Satz aus der Eroica-Symphonie von Ludwig van Beethoven. Das hängt ein bisschen davon ab, an welchem Punkt des Liebeskummers ich mich befinde oder auch einfach wie die Stimmung ganz generell des Tages ist. Aber mit diesen beiden Stücken, glaube ich, kann man in sich selbst sehr viel Trost finden.
Fühlst du's? Was Musik mit uns macht.
Und Musik macht beim Liebeskummer ganz schön viel mit uns. Wir beide, Jörg Lengersdorf und Lena Hofbauer, sprechen im Podcast über Gefühle, aber vor allem wollen wir über Musik sprechen, die mit den Gefühlen zusammenhängt. Warum hören wir denn Musik in besonders emotionalen Phasen unseres Lebens und welche hören wir da? Wie kann die Musik diese Stimmung verstärken und auch verändern?
Ja, und gerade beim Thema Liebeskummer ist es, glaube ich, so, dass jeder Mensch mit diesem Gefühl mal grundsätzlich was anfangen kann. Ich gehe mal davon aus, jeder hatte vielleicht sogar schon mal Liebeskummer oder jedenfalls die meisten. Und da fragt man sich eigentlich gleich, was für Musik braucht man? Braucht man eher so Musik, die einen noch tiefer in diese ja doch ziemlich traurige Stimmung reinzieht? Oder braucht man vielleicht ganz im Gegenteil Musik, die das kaputte Herz so ein bisschen, ja, heilt?
David. Also wenn ich Liebeskummer habe, höre ich am liebsten Girl in Red und dann die Lieder Something New oder We Fell in Love in October.
Also ich erinnere mich an meinen, ich glaube, ersten und einzigen Liebeskummer, aber der war schon ziemlich heftig.
Ein Liebeskummer, du hast echt Glück gehabt.
Also ich erinnere mich nur an einen. Da war ich 17 und ich war echt richtig am Boden und ich habe damals immer Nickelback gehört. Und Nickelback hat mich total durch diese Zeit begleitet, weil er mich musikalisch da irgendwie abgeholt hat. Also er war so ein bisschen der leidende musikalische Gegenpart und das hat mich rausgeholt aus der Zeit.
Boah, Lena, Nickelback, das ist jetzt wirklich so ein rührender Mann, der lautstark leidet. Das hilft dir bei Liebeskummer.
Tut mir leid, aber ich hatte wirklich das ganze Album von ihm auf dem MP3-Player drauf und ich habe das rauf und runter gehört. Und ich kann mich an eine Szene total erinnern. Ich lag heulend im Bett und meine Eltern, die wussten gar nicht, was los ist und was sie eigentlich mit mir machen sollen. Und ich habe auch immer leise Nickelback gehört.
Damit die anderen das nicht hören müssen, das verstehe ich total.
Und nicht laut in meinem Zimmer. Und es war so ein bisschen wie so mein Geheimnis vielleicht auch. Also ich habe mich da in der Musik bestätigt gefühlt. Und ich wollte auch nicht, dass jemand zusammen mit mir diese Musik hört. Also das war einfach Musik nur für mich.
Okay, das ist jetzt wirklich deine Musik, weil ich muss zugeben, hast du bestimmt schon gemerkt, oder? Meine Musik ist nicht so richtig.
Ja.
Aber gut, wir sind ja auch auf der Suche nach dem gemeinsamen Nenner. Also eigentlich suchen wir hier im Podcast die perfekte Musik für den schlimmsten Liebeskummer. Als allererstes habe ich mich mal gefragt, bei allem, was wir jetzt gehört haben, man kann sich drin suhlen, man kann sich so richtig wälzen in seinem eigenen Schmerz. Warum machen wir das? Warum hören wir traurige Musik, wenn wir sowieso schon traurig sind? Das macht doch alles noch schlimmer. Ja, und deswegen habe ich mal eine Spezialistin angerufen. Elena Sohn ist die Gründerin einer großartigen Idee, nämlich der Liebeskümmerer im Internet. Das heißt, bei den Liebeskümmerern, da kann man sich melden, wenn man Liebeskummer hat. Ja, und die Liebeskümmerer machen dann das, was der Name schon sagt. Die kümmern sich. Hallo, Frau Sohn.
Das war eine schöne Einleitung. Danke. Genau, so läuft.
Das Erste, was ich mich gefragt habe, weil ich bin gelernter Musiker, ist, warum hören so viele Menschen, wenn sie Liebeskummer haben, dann auch noch traurige Musik? Weil jeder Mensch weiß, das bringt einen eigentlich noch mehr runter. Aber es scheint so ein Bedürfnis danach zu geben, oder?
Ja, der Schmerz ist ja auch wichtig. Also den Schmerz einfach wegzuschieben mit fröhlicher Musik würde A sowieso nicht funktionieren. Und B würde ich es jetzt aus professioneller Sicht auch nicht empfehlen. Also das hat schon seine Berechtigung, den Schmerz dann noch ein bisschen zu verstärken und zu spüren, die ganzen Gefühle, die da so drinstecken im Liebeskummer.
Okay, man soll den Schmerz nicht verdrängen.
Ja gut, aber nicht verdrängen ist ja erstmal kein Problem, man ist im Schmerz drin.
Aber nicht verdrängen kann man ja auch ohne Musik. Also wozu brauchen wir denn überhaupt die Musik?
Genau, also ich muss ja nicht traurige Musik hören.
Ich habe auch mal mit einem Experten gesprochen, Hauke Egermann heißt der. Der ist Musikwissenschaftler an der TU Dortmund und interessiert sich besonders für Emotionen im Zusammenhang mit Musik.
Es ist häufig so, dass wir damit gezielt versuchen, unsere Emotion in einen Bereich zu bringen, der für uns angenehm ist. Man könnte sagen, das gibt zwei verschiedenen Prinzipien. Das eine ist das Kompensationsprinzip, das heißt, mir geht es schlecht und ich versuche mich durch die Musik besser zu stimmen. Und es gibt aber auch das sogenannte ISO-Prinzip, das heißt, ich bin irgendwie traurig und dann höre ich auch noch traurige Musik.
Das versuche ich nochmal zu rekapitulieren für mich. Das Prinzip Kompensation bringt mir natürlich was. Also ich kompensiere meine eigene Stimmung und möglicherweise ändere ich dadurch auch meine Stimmung. Aber das ISO-Prinzip, das würde ja eigentlich bedeuten, aufs Traurigsein noch einen draufsetzen.
Das wäre ja fatal.
Das macht es eigentlich noch schlimmer, oder?
Nichtsdestotrotz scheint aber auch in der Traurigkeit ein gewisser Wert zu liegen. Es scheint etwas für uns zu geben, etwas zu bringen. Und das ist vielleicht genau das, was wir durch das Musikhören erzielen möchten.
Du musst mich nicht zum Lachen bringen und nicht so tun, als geht's dir gut.
Ach, ich kann so viele Male anhören. Ich finde das Lied wunderschön und traurig zugleich. Und irgendwie ist es ein Paradebeispiel für mich, wie man sich in dieser Traurigkeit suhlen kann und wie einen die Musik bestätigt.
Ja, man fühlt sich irgendwie sofort verstanden, oder?
Das Lied ist übrigens von Lea und das heißt Wenn du mich lässt. Und ich finde, es passt musikalisch und textlich zu diesem Liebeskummertyp unerwiderte Liebe.
Also Liebeskummertyp ist eigentlich schon ein gutes Stichwort, finde ich, weil es gibt ja so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man irgendwie leiden kann am Lieben.
Ja, stimmt.
Also man kann betrogen werden, ne? Punkt 1, schlimm. Man kann einfach verlassen werden, weil man nicht geliebt wird. Der andere kann auch einfach wegziehen. Vielleicht will er einen ja lieben, aber er ist dann einfach weg. Oder die andere. Man kann traurig darüber sein, dass man auch selbst zu wenig fühlt.
Ja, keine Ahnung, ob wir jetzt alle Liebeskummerarten aufgezählt haben. Es gibt wahrscheinlich so 1358.
Ja, kann schon sein.
Aber das macht es uns umso schwerer, den richtigen Soundtrack dafür zu finden.
Markus.
Unter Zeit, wenn ich gar keinen Liebeskummer habe, dann mache ich das eigentlich total gerne, dass ich solche traurigen Liebeskummerlieder mir anhöre und mich auch mal so richtig in dieser Traurigkeit und Melancholie suhle. Also direkt nach einer Trennung habe ich dann manchmal wirklich viele solcher Lieder gehört, aber immer gemerkt, dass ich da eigentlich in dem Moment gar nichts fühle.
Ist ein bisschen mystisch, aber auch wieder sehr traurig, die
auch
Sad
was
Romance.
Er sagt, ne?
Auch was er sagt. Ja, traurige Musik, die besteht ja erstmal ganz basic aus einer Tonart, Moll oder Dur. Und wir lernen ja in der Schule, Moll klingt traurig und Dur klingt eher fröhlich.
Ja, also Dur wäre ja bei Hänschenklein zum Beispiel. Das wäre Dur, Hänschenklein. Hänschenklein ging allein, ist noch ein bisschen fröhlich. Hänschenklein in Moll würde jetzt so klingen. Das wäre dann Hänschenklein mit Liebeskummer. Habe ich das richtig erklärt? So, ne?
Ja.
Hä? Hänschen ging allein.
Nee, falscher Song, oder?
Ja, schon. Aber das ist jetzt wirklich auch Liebeskummermusik aus dem Liebeskummerfilm der 70er. Der heißt Love Story. Und da kommt zum Beispiel dieses Intervall vor. Das ist eine kleine Sechste. Die, da, da, die, die. Und ich finde, dieses Intervall hat was von irgendwie ausgreifen und nichts bekommen. Ich finde, das ist für mich das Liebeskummerintervall. Also zumindest, wenn es hier so wie jetzt in Moll steht.
Ja. Total Moll.
Kleine
und
Sechste.
Die Geigen unterstreichen das Ganze ja auch nochmal. Die sind so sehr leidend irgendwie. Aber ich würde sagen, hören wir uns doch gleich noch ein klassisches Stück an.
Das ist jetzt ein Streichquartett. Wieder eine Geige dabei, klar, sogar zwei. Und die Bratsche, die raunt irgendwie. Das klingt, als hätte die Bratsche so einen Schmerz. Macht die immer wieder unten. Und dann gibt es die zweite Geige, die dreht sich in so einer Begleitmelodie immer um sich selber. Da, der, da, 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 die, da, 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 da. Und die erste Geige macht ganz oft so Bewegungen, wo man sagen würde, ja, die seufzt wahrscheinlich. Die, da, da.
Also du hast jetzt Bilder in unserem Kopf geschaffen und man hört einfach, dass es traurig ist. Die machen Melodien, die uns das Gefühl der Traurigkeit geben.
Melodien für ein schlechtes Gefühl.
Aber was sind eigentlich Tricks, damit es traurig klingt? Und Hauke Egermann hat dazu eine Idee.
Ich würde jetzt sagen, dass die Person, die diese traurige Musik dann hört, diese Musik als traurig erlebt, gerade eben, weil sie sich so anhört, als würde eine Person Traurigkeit zum Ausdruck bringen. Warum ist denn das Musikstück traurig? Also was macht das Musikstück traurig? Das heißt, da stecken Dinge in dem Musikstück drin, die es traurig klingen lassen. Und da können wir auf sehr viel experimentelle Forschung schauen zum Thema Emotionsausdruck. Und es scheint so zu sein, dass in allen Arten der emotionalen Kommunikation oder des emotionalen Ausdrucks, die uns zur Verfügung stehen, Traurigkeit auf eine sehr ähnliche Art und Weise ausgedrückt wird. Eigenschaften wie langsame Bewegungen, die eher abwärts gerichtet sind, die eher gleichmäßig sind. Also man könnte sagen, es gibt so universelle, expressive Qualitäten, die in der Musik drinstecken.
Moment mal, Lena, habe ich das gerade richtig verstanden?
Was hast du denn verstanden?
Nee, ich habe verstanden, die Musik wird irgendwie so ein Mensch, also die Musik benimmt sich so wie ein trauriger Mensch.
Ja.
Und wenn wir die dann hören, dann haben wir unsere Trauer ausgelagert an diesen anderen Menschen, der eben die Musik ist. Und dann?
Und dann passiert etwas, was wir als emotionale Ansteckung beschreiben würden. Jede Person, die kleine Kinder zu Hause hat, weiß, wie man auf traurige Kinder reagiert. Mein Sohn steht vor mir, Tränen in den Augen. Es ist eine soziale Emotion, die uns ansteckt und uns selber irgendwie das Gefühl von Traurigkeit erzeugt und in einem sozialen Kontext dann vielleicht auch dazu führt, dass wir dann prosozial reagieren, irgendwie die Situation verändern, der Person helfen beim Musikhören. Und die Musik hat im Grunde so eine ähnliche Wirkung auf uns. Also als würden wir uns mit der Traurigkeit von anderen Personen auseinandersetzen und da mitfühlen, uns da hineinversetzen, uns davon anstecken lassen.
Also das, was du gerade verstanden hast, wurde hier gerade nochmal bestätigt, würde ich sagen.
Gott sei Dank.
Und beide, also der Experte und die Expertin, die sagen, dass es stimmt. Also wir müssen davon ausgehen, dass wir traurig sein wollen bei Liebeskummer.
Das ist Brahms. Und das ist wunderschön, finde ich. Und ich finde echt, das klingt kummervoll. Ich kann es nicht anders sagen, aber die Musik, die streckt sich immer so nach oben. La, la, la. Und klappt dann so in sich selbst zusammen.
So wie mein Kopf, der sich gerade so nach oben und unten bewegt hat. Hast du gesehen, oder?
Genau. Man will irgendwas haben und dann kriegt man es aber nicht.
Ja.
Das ist aus einem super berühmten Liebeskummerfilm. Also eigentlich Brahms dritte Symphonie, aber der heißt Goodbye Again.
Kenne ich nicht.
Na, musst du unbedingt gucken.
Okay.
Ingrid Bergman und Anthony Perkins. Liebeskummer. Kann so schön sein.
Ja, wir haben jetzt viele Beispiele angehört, wie Liebeskummer musikalisch klingen kann. Aber rein textlich ist das ja auch echt ein gutes Thema für viele Songs. Und das hast du, Jörg, mal mit Elenas Sohn besprochen.
Ja, man stellt sowieso fest, wenn man sich Liebeslieder in der Musikgeschichte anguckt, der Engländer würde sagen, the best love songs are written with a broken heart. Es gibt, glaube ich, weit mehr Musikstücke, die mit gebrochenem Herzen geschrieben worden sind, als Musikstücke über gelingende Liebe. Warum ist das eigentlich so? Warum ist Liebeskummer so ein Thema?
Ich gesprochen haben, habe ich gedacht, also das würde mich wirklich mal interessieren. Eine Auswertung, das wäre mal spannend. Gibt es eigentlich mehr Liebeslieder über die gute Liebe oder über die gescheiterte Liebe? Also ich hätte jetzt fast gedacht, es ist eher so ein 50-50-Verhältnis, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich sage immer, der Liebeskummer ist halt die Kehrseite des schönsten Gefühls, das wir Menschen kennen. Und das ist die Liebe. Und insofern, klar, gibt es auch da ganz viele Lieder dann darüber, weil das Gefühl Liebeskummer mindestens genauso intensiv ist wie die Liebe selbst. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, 'cause nothing compares.
Bei Nothing Compares to You haben wir jetzt den Fall, dass es inhaltlich traurig ist, aber der Song steht in Dur.
Genau. Da, Dur-Dreiklang.
Ist also ein Gegenbeispiel, wenn man es mal so will, im Gegensatz zu den anderen Songs, weil die waren eigentlich immer in Moll.
Wie kann man jemanden so krass vermissen, wie ich dich in diesem scheiß Augenblick? Ich bin gerade so krass zerrissen, soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht?
Es gibt nie das eine Musikstück, was irgendwie dann angemessen ist oder die gleiche passende Wirkung auf alle hat, sondern es hat immer ganz individuell damit zu tun. Also es gibt vielleicht traurige Metal-Musik sogar und es gibt traurige Blues-Songs und es gibt traurige Folk-Songs und Popmusik, die ja Trauer und Verletzungen und Abschied handelt. Und das gibt natürlich bei jedem Musikhören immer den Teil unserer Identität. Wir nutzen Musik als Ausdruck unserer eigenen Identität. Die schafft nämlich dadurch auch Verbindung zu anderen Menschen. Sie verbindet uns, sie bringt unsere Werte zum Ausdruck. Und da gibt es dann ganz viel Musik, die wie einfach gar nicht zu uns passt. Ja, weil wir sagen, nee, das ist Musik, die ist mir nicht vertraut, die kenne ich nicht. Die hören andere Leute, aber nicht ich. Ich brauche meine eigene persönliche Musik, mit der ich etwas verbinde.
Ja, Lena, jetzt sind wir bei deinen inneren Werten. Wie sehen die denn aus? Folk, Pop, Metal? Oder Schlager.
Also du möchtest jetzt meinen persönlichen Liebeskummer-Hit hören?
Ja.
Na, dann spiele ich ihn dir mal an. Bei dem Stück bekomme ich immer Gänsehaut, aber ich habe auch einen persönlichen Bezug zu dem Stück. Ich bin Cellistin und habe schon selbst gespielt. Es heißt übrigens Elegie von Fauré. Und ich war mal extrem traurig in einer Lebenssituation und da habe ich das gespielt. Eigentlich so nur für mich, aber durch die Wände hat man es halt auch gehört und dann wurde ich so ein bisschen ermahnt.
Die Nachbarn klopfen an die Wand und so.
Ja, so ungefähr, dass das jetzt echt gar nicht passt und hier alle nur runterzieht.
Naja, aber in einer Hinsicht hat es ja funktioniert. Die Traurigkeit ist tatsächlich aus dir rausgekommen und du hast sie dann sozusagen ja immerhin schon mal rausgelassen, könnte man meinen. Aber es muss ja jetzt eigentlich auch nicht unbedingt was mit der eigenen Stimmung zu tun haben, warum man einen bestimmten Song hört. Es kann ja auch was mit der anderen Person zu tun haben, die man vermisst.
Natürlich sind es die Lieder, die man mit dem Ex-Partner verbindet. Also das kennt wahrscheinlich auch jeder. Das kann einen ja Jahre später noch erwischen, dass irgendwie der eine Song im Radio läuft, den man mit einem schönen Moment, mit einem verlorenen Partner verbindet und man traurig wird. Oder vielleicht wird man auch schon wieder fröhlich und denkt, ach, wie schön, dass ich das damals erleben durfte.
Ja, Motorhead, ne? Bye, bye, Bitch. Bye, bye. Ich übersetze es mal mit Holde Maid, ich nehme von dir Abschied. So kann man natürlich auch trauern.
Und wo wir gerade dabei sind, Musik erinnert an den Partner, an die Partnerin, an einen anderen Menschen eben. Und noch etwas spielt aber eine Rolle. Mit der Musik ist man selbst weniger allein. Das klingt ein bisschen wie ein Klischee, wird aber von der Forschung bestätigt.
Es gibt übrigens noch einen wichtigen Punkt, wenn ich über soziale Bindung spreche, dass natürlich auch über die Musik eine soziale Verbindung entsteht zwischen der Musik und der Person hinter der Musik und den Hörenden. Das heißt, hier kann auch Musik in der Trauer möglicherweise so eine Art Zusprache durch eine Tröstung erzeugen. Also da ist dann jemand, der singt für mich, der ist für mich da.
Also die Musik führt so ein bisschen durch die eigene Traurigkeit. Also man reflektiert die Traurigkeit, man durchlebt irgendwie das Vergangene, man setzt sich damit auseinander und man sollte es dann am Ende auch gut abschließen. Also das ist der Weg.
Ja, aber wenn es nur ums Auseinandersetzen geht und ums Durchleben, um das Verabschieden des Vergangenen, dann bräuchte ich ja nicht unbedingt Musik. Ich könnte mir dann auch zum Beispiel ein trauriges Bild angucken.
Könntest du, aber mit Musik kommst du tiefer ins Gehirn.
Ein ganz wesentlicher Befund der neurowissenschaftlichen Musikforschung war, dass das Erleben von emotionalen Höhepunkten bei Musik mit der Ausschüttung von Dopamin verbunden ist. Das heißt, Musik hören kann eine ähnliche Wirkung auf unser Gehirn haben, wie das Erleben von einem sexuellen Höhepunkt oder von etwas sehr Leckerem zu essen. Also es werden hier sehr tiefe Hirnstrukturen stimuliert in unserem Belohnungssystem. Und das Musikhören im Grunde so wirkt wie ganz andere Dinge in unserem Alltag, die vielleicht aus so einer biologischen, evolutionären Perspektive wie Ernährung, Fortpflanzung natürlich noch viel leichter zu erklären sind in ihrer Wirkung.
Also Dopamin ist gut und das ist dann auch der Grund, warum wir dann irgendwann aus unserem Tief herauskommen können mit dieser Musik.
Wobei, das wäre ja dann nicht mehr das ISO-Prinzip, das wir heute schon angesprochen haben, denn da geht es ja darum, dass wir sozusagen unsere eigene Stimmung bestätigen. Also Gleiches mit Gleichem behandeln.
Ja, so ist es. Es gibt aber ja noch das Kompensationsprinzip. Also du hörst nicht die Musik, die deinem Stimmungstief entspricht, sondern nach entsprechender Zeit dann genau dem Gegenteil.
Alles hat irgendwie sein Maß. Und ich glaube, bei der Trauer, bei Liebeskummer gibt es ein gewisses Maß an Traurigkeit, was hilfreich ist und wichtig ist bei der Verarbeitung des Erlebten uns hilft. Und wenn man sich mit fröhlicher Musik da so rausziehen würde und es überspielen würde, dann würden wir die inneren Konflikte, die noch da sind, eben nicht ausreichend verarbeiten. Aber dann ist irgendwann ein Zeitpunkt gekommen, wo es dann auch angemessen ist, sich dort wieder rauszuziehen. Da kann dann Musik natürlich wieder helfen, weil sie uns nämlich dann vielleicht auch schrittweise helfen kann, aus Traurigkeit rauszukommen. Das Schöne bei Musik ist ja, es ist ja ein kontinuierlicher Übergang von fröhlich bis traurig. Das heißt, wir können vielleicht Musik dann auswählen, die nicht ganz so traurig ist, sondern ein bisschen weniger traurig und dann uns wieder rausziehen aus diesem Tief.
Also, die ihr uns jetzt zuhört, hier ist der Plan. Wenn ihr Liebeskummer habt, dann gibt es zwei Prinzipien. Es gibt das ISO-Prinzip. Das heißt, erstmal ist man traurig und dann hört man traurige Musik zu seiner eigenen Stimmung, um sich daran zu erinnern, um zu verarbeiten, um gegebenenfalls auch dann die Trauer irgendwie auszulagern. Und dabei muss man immer im Kopf behalten, traurig in Musik, das ist nicht immer Moll. Dur kann auch traurig sein.
Aber schon sehr häufig. Wir haben aber noch ein zweites Prinzip, das Kompensationsprinzip. Wenn die Trauerarbeit dann geleistet ist, dann kann man die Kopfhochmusik hören. Also einfach Musik, die einen dann wieder hochbringt. Aber wir haben jetzt irgendwie immer noch nicht so den einen Liebeskummer-Superhit gefunden.
Ja, und eigentlich hatte ich ja deswegen Elena Sohn angerufen fürs Patentrezept. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht wirklich rausgekriegt. Gibt es irgendwie ein Stück, ein Lied, das Sie besonders oft hören? Gibt es so eine Art Hitliste der Liebeskummerlieder?
Oh, da könnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht für einen entscheiden. Da habe ich so eine ganze Playlist mal irgendwann gemacht, als ich mein erstes Buch schrieb. Und es gab damals so eine Premierenfeier mit Lesung. Und da sind am Ende, glaube ich, 4 Stunden Musik bei rausgekommen. Und dabei hatte ich mich noch nicht mal stundenlang hingesetzt und die Songs ausgewählt. Also da gibt es einfach unendlich viele. I Will Survive von Gloria Gaynor ist vielleicht so ein Klassiker. Oder Nothing Compares to You von Sinéad O'Connor. Aber hängt auch immer ein bisschen an der Generation natürlich, mit wem man da spricht.
Also I Will Survive hat ja nun eine gegenteilige Aussage von Sinéad O'Connor. Das eine ist ja wirklich allertiefste Verzweiflung und das andere gibt einem ja irgendwie Hoffnung, dass es doch irgendwie wieder weitergeht.
Genau das, was wir gerade gesagt haben. Beides gehört irgendwie dazu, ne?
Victoria. Mir persönlich hat Musik immer sehr geholfen, wenn ich Liebeskummer hatte. Es gab ein Stück, das ich immer angehört habe und das ist von Aro Pärt, Fratre. Und es gibt allerdings so verschiedene Phasen. Also es gibt die Phase, wo ich bei Liebeskummer mich darin so richtig wälzen möchte oder das so richtig auskosten möchte, diesen Schmerz irgendwie, weil es mir in dem Moment total gut tut. Das heißt, ich höre dann auch sehr eher traurige Musik oder einfach Musik, die mich eher auf eine melancholische Art und Weise anspricht. Und es gibt aber eben auch die Phase, wo ich es gerne verdrängen möchte oder mich nicht mehr so damit auseinandersetzen möchte. Und dann höre ich eher Musik, die wirklich mich aufheitert.
Am Anfang des Podcasts haben wir uns ja die Frage gestellt, welche Musik passt zum Liebeskummer, aber welche Musik hilft auch bei dem gebrochenen Herzen? Und ja, ich hätte so einen Fahrplan, wie man die Phasen durchlaufen kann und dann am Ende vom Liebeskummer geheilt ist. Sollen wir mal starten?
Okay, ich bin sehr gespannt.
Also man könnte zu Beginn Schuberts Winterreise einmal durchhören.
Was wirklich zum absolut nervenzerschmetterndsten, herzzerstörendsten gehört, was man sich so vorstellen kann, oder?
Und sich dann halt so in dem Liebeskummer richtig suhlen kann. Danach könnte man noch mal Wutsongs zum Ex hören.
Motorhead hatten wir heute.
Genau. Und danach geht's dann ab mit einem fröhlichen Sound.
Keep your head up.
Und dann ist man hoffentlich geheilt. Das wäre jetzt mal im Schnelldurchlauf, wie man sich vom Liebeskummer heilen könnte.
Wobei, merke, am besten ist eigentlich, man hat überhaupt keinen Liebeskummer.
Ja gut, aber die Musik zum Liebeskummer ist halt schon sehr gut.
Okay, einen haben wir noch.
Bei dieser Musik, bei Don't Go Breaking My Heart, da muss ich ja immer an Cover-Versionen von Indie-Bands denken.
Boah, ich habe jetzt keine Ahnung, wie du plötzlich auf Cover-Versionen kommst. Aber was mit Orgel vielleicht?
Orgel wäre auch eine Option. Naja, mehr über überraschende Cover-Versionen und die Geschichten dahinter gibt's im Musikpodcast Interpretationssache vom Saarländischen Rundfunk.
Und den gibt's natürlich in der ARD-Audiothek. Interpretationssache gibt's auch überall da, wo es Podcasts gibt.
Und den Link findet ihr in den Shownotes.
Das war Fühlst du's? Was Musik mit uns macht. Und wenn die Folge auch was mit dir gemacht hat, dann klick gerne auf Abonnieren und empfehle uns weiter. Wir sind zuerst mit allen Folgen in der ARD-Audiothek und dann überall, wo es Podcasts gibt.